es ist einfach urschwierig, Menschen kennenzulernen. Da kursieren sehr viele Mythen. Manche sagen, schau dich im Freundeskreis um, aber das möchte ich eigentlich nicht. Manche sagen, halt in der U-Bahn die Augen offen. Aber niemand fährt mit der U-Bahn, um Leute zu mögen. Ja, oder halt im Internet. Online-Dating.
Meine Meinung ist, dass es halt ein Weg ist, Leute kennenzulernen wie jeder andere. Also in den 90er Jahren hat es Tischtelefone gegeben, was nicht weniger lächerlich war. Ende der 90er Jahre hat es Speed-Dating gegeben. Da sind Leute in ein Lokal gegangen und haben quasi als erwachsene Menschen Reise in Jerusalem gespielt und haben sie in 2 Minuten Abständen peinliche Fragen gestellt. Sowas hat es tatsächlich gegeben. Und jetzt gibt es Online-Dating. Man kann sowas tun, ohne dass einem jemand zuschaut. Sehr angenehm.
Und damit herzlich willkommen beim Popkulturfunk mit einer einigermaßen romantischen Thematik diesmal, würde ich sagen. Es geht nämlich um das Thema Online-Dating bzw. Dating in der Popkultur. Und der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der stammt aus der Doku Liken, Daten, Löschen von den beiden Autorinnen Constanze und Franziska, die jetzt gleich in der Runde zu Gast sein werden vom ORF. Sie sind nicht alleine. Mit dabei ist auch noch Conny Lee, ebenfalls vom ORF, allerdings von FM4, vom Radio. Und da ist sie Teil des Ressorts Spielkultur und der Sendung Extraleben. Das Ganze wird quasi ein Parforce-Ritt durch Parship, Tinder, durch World of Warcraft, Hochzeiten und traurigen Sims und fröhlichen japanischen Dating-Apps. Und wir fangen einfach an. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum Happy End. Viel Spaß! Hallo in die Runde. Erstmal hallo Conny.
Hallo.
Hallo. Hallo Constanze.
Hallo.
Hallo Franziska.
Hallo.
So, Full House sozusagen hier. Franziska und Constanze, ich fange einfach mal mit euch an. Ihr habt einen Film gemacht mit dem schönen Titel Liken, Daten, Löschen. Zum Einstieg mal ganz konventionell die Frage an euch beide, das könnt ihr euch ja vielleicht irgendwie aufteilen, ganz klassisch, worum geht's in dem Film und wie seid ihr auf diese Idee gekommen für dieses Thema?
Magst du anfangen, Constanze, oder ich fange einfach mal ganz kurz an.
Fang du
an. Was? Ja, ich fange mal an. Also es geht ganz grundsätzlich um Online-Dating und um Dating-Kultur. Also Online-Dating ist sozusagen der Ausgangspunkt und der rote Faden und wir blicken einfach in die Dating-Kultur, stellen uns Fragen, also schauen uns an, wie schaut das denn heute aus und wie ist diese Kultur entstanden und was hat sich denn wirklich so maßgeblich verändert. Und gleichzeitig ist unsere Art zu arbeiten, ist einfach immer so der Zugang, eine Collage zu bauen, also einfach verschiedene Protagonisten aufzuspüren, zu präsentieren, Menschen, die daran verdienen, Menschen, die daran teilhaben und Menschen, die in einer vielleicht, also nur als Beispiel, Menschen wie ein Herr Ellmayer, der in Österreich als der Benin-Papst gilt, kommt halt auch vor, weil uns einfach interessiert, wie sehen solche Menschen sozusagen die Institution oder die neue Form der Dating-Kultur.
Ja, und vor allem wie, also Ellmayer, das ist halt jetzt was sehr spezifisch Österreichisches auch, weil ich glaube, diese Kultur der Tanzschule, wo so die jungen Menschen zum ersten Mal ja die Berührungsängste verlieren vor einem anderen Geschlecht sozusagen, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so stark ist, aber in Österreich ist es so, man geht in die Tanzschule, was natürlich auch immer nur für eine gewisse Schicht gilt, klarerweise, aber es gibt unterschiedliche Tanzschulen und ja, da lernt man sich halt kennen. Und früher war das so das erste Aufeinandertreffen und tanzen lernen und den anderen berühren oder die andere berühren.
Ja, da sind wir schon mittendrin sozusagen. Tanzschule haben wir, glaube ich, alle gemacht. Conny, du auch?
Ja, zweimal sogar. Don't remind me.
Ja, ich habe das tatsächlich auch gemacht. Mit 15, 16 ist es bei uns eigentlich auch üblich gewesen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht,
wie groß das Thema in Deutschland noch ist, da habe ich jetzt keine Erfahrung gehört. Ihr habt das ja in eurem Film, kommt das kurz zur Sprache. Muss man vielleicht für die Hörerinnen und Hörer sagen, Ellmayr ist eine Tanzschule, also Ellmayr ist ein Benin-Papst, ist aber genau. auch eine große Tanzschule in Wien.
Und Etikette. Also ja. dieses Ellmayr ist auch so ein Benin. Wie hat der Mann sich zu verhalten? Wie hat eine Frau sich zu verhalten? Wie verhält man sich beim ersten Date? Wie verhält man sich da? Wie verhält man sich im Berufsleben und Arbeit, also Pünktlichkeit und aber eben auch Verhaltensregeln zum Thema Rendezvous-Dating. Genau.
Ihr habt ja auch eine ganz interessante historische Herleitung im Film. Also da, was mir auch jetzt gar nicht so klar war, diese Idee von der romantischen Liebe, die wir ja auch in den diversen Dating-Apps immer noch irgendwie suchen offenbar, die ist noch gar nicht so alt, nämlich so um die 200 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht könnt ihr dazu mal was erzählen.
Ja, Franziska vielleicht?
Ja, also die Dating-Kultur als solche und auch die Idee der romantischen Liebe ist eben ungefähr 200 Jahre alt. Und unsere Historikerin, die im Film eben eine sehr wichtige Rolle spielt, die ein Buch auch dazu und eine Forschungsarbeit dazu gemacht hat zum Thema Kultur des Datings und Entstehungsgeschichte, verortet den Beginn ja mit der Industrialisierung. Und das war ein Zeitpunkt, wo sozusagen Menschen, die diese Form der Großfamilie auch verlassen mussten, um also zum Arbeiten in die Stadt zu gehen. Und das war auch die Zeit, wo sozusagen Frauen, die Arbeiterinnen, selbstständiger werden konnten und auch freier in der Partnerwahl. Und da ist es so sozusagen Hand in Hand gegangen. Also man wählte nicht mehr aus früher haben die Eltern die Auswahl getroffen. Es waren sehr starke wirtschaftliche Kriterien im Vordergrund. Und mit der Idee der romantischen Liebe sozusagen hat man zwar damit gebrochen und auf der anderen Seite eigentlich auch wieder gar nicht. Das ist ja immer das Interessante, ja. Man erkämpft sich eine neue Freiheit und feiert die und gleichzeitig verlagert sich aber das Liebeswerben genauso wieder in den Markt. Nur sind die Spielregeln andere. Es sind halt jetzt dann die kapitalistischeren Spielregeln, könnte man so sagen. Ja, also die Spielregeln eines Marktes. Weil die Frau geht hinaus, aber auch wenn sie arbeiten geht und selbstständiger ist, so vermeintlich, war sie dennoch in Berufen tätig, wo sie bei Weitem nicht so gut verdienen konnte wie der Mann. Das heißt, es war diese Abhängigkeit vom Mann einfach nach wie vor gegeben. Und die Dating-Kultur hat sich insofern dann, das ist, so beschreibt das eben die Historikerin, in diese Geschäftswelt der Männer hinein verlagert. Das heißt, die Männer haben die Frauen eingeladen und die Frauen mussten sich sozusagen den Männern anwerben. Und das ist so ein Muster, das sich bis heute noch hineinzieht, die man auch in den Ratgeberliteraturen diversen wiederfindet, eine ganz klare Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Also die Frau muss Regeln befolgen, um den Mann zu verführen, um ihn für sich zu gewinnen. Und das hat eben auch einen wirtschaftlichen Hintergrund aus dieser Zeit, der bis heute noch sichtbar ist.
Ja, es ist offensichtlich verkrusteter, als man so denken könnte. Und die Dating-Apps, ihr habt ja auch eine ganze Menge, kommen natürlich im Film vor, ist ja klar, die Klassiker, möchte man sagen, wie Tinder, genauso wie Dating-Apps, die ich ehrlich gesagt noch gar nicht kannte. Was ich ganz interessant fand, war diese Bumble, heißt sie Bumble?
Bumble, ja.
Das ist eine App von einer Dame, die Tinder mitgegründet hat, die jetzt aber eben diese App macht, mit der sie offenbar auch eine Menge Geld verdient, wenn ich das richtig...
Ja, wir waren ja im Super Bowl in der Halbzeit mit der Werbung mit der Serena Williams, ne, jetzt.
Ach guck, das ist komplett an mir vorübergegangen, weil ich Super Bowl nicht geguckt habe. Aber das ist offensichtlich... Ja.
Da hat sie viel Werbung gemacht dafür auf ihrem Instagram-Kanal und also da steckt schon ordentlich viel Geld dahinter. Aber erzähl doch mal, was Bumble so besonders macht, vielleicht. oder soll ich? Oder?
Ja, das müsstet ihr natürlich ihr machen. Ihr kennt euch besser aus. Was ich interessant fand, das wollte ich eigentlich, war mein Ansatz, ist, dass die Idee dahinter ist, dass tatsächlich die Frau den ersten Schritt machen muss. Andersrum funktioniert es nicht. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das hast du richtig verstanden und damit gehen sie auch ganz groß raus. Also sie wollen jetzt alles umkrempeln und die Rollenbilder, also alte Rollenbilder aufbrechen und das ist ja grundsätzlich kein, also es ist ja eher ein schöner Gedanke, ja. Und das mit dem ersten Schritt, ich meine, sind wir uns mal ehrlich, wie schaut der erste Schritt aus, wenn man sich matcht? Man schickt sich ein Smiley. Ich weiß nicht, ich denke mir immer, das ist eh, also man darf, ich finde, was ich auch immer spannend finde bei diesen Entwicklungen, man darf halt nicht übersehen, dass vieles ist einfach auch wirklich gutes Marketing. Ja, also und da setzen sie die Frauen und Feministinnen und so weiter. Das ist ja auch einfach etwas, was sich gerade wahnsinnig gut verkaufen lässt. Das kann man jetzt gut finden, schlecht finden, wie auch immer. Aber ich meine, diese Sache mit dem ersten Schritt, ich kann da halt nur, ich finde es halt lustig, ja. Weil, ja, der erste Schritt, also ob mir der Mann ein Smiley schickt oder ich, nachdem wir uns gemerkt haben, ich persönlich finde das relativ egal, ja. Und ja, aber es ist, was für mich faszinierend war, ich meine, wir waren in London in einem Büro, also die machen gerade einen Wahnsinns-Expansionskurs, also diese Whitney Wolf mit ihrem Bumble. Und da steckt, wie die Konstanze schon gesagt hat, wahnsinnig viel Geld dahinter, weil das musst du mal schaffen, von den USA nach Europa zu kommen, beim Super Bowl die Werbung zu schalten und einfach, also du brauchst massiv viel Kohle, um auf diesem Markt wirklich gut, also dich aufzustellen. Und die hat sie natürlich schon mit Tinder, um was machen können. Und was halt auch total spannend ist, und das wird auch gern übersehen, diese Entwickler oder halt diese schönen bunten, wir kennen sie, Silicon World Apps, die es alle gibt, ja, das sind immer so verspielte, bunte, fröhliche Welten. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also ja, ich war da in London in einem Büro und das ist einfach gigantisch. Du bist mitten im Zentrum und das ist einfach eine ganze Etage. Also wenn man weiß, was Büros in London kosten, dann weiß man einfach auch, wie viel Geld die haben. Und dann ist das zusätzlich alles. Also als Journalistin bist du dann dort einfach wirklich, also du bist derartig kontrolliert. Also du wirst nichts dem Zufall überlassen. Du musst die Fragen vorher abnehmen. Du wirst überwacht. Du wirst noch tausendmal darauf hingewiesen, wie nett du sein musst zu ihr, sonst geht sie. Und die lässt dich dann dafür eineinhalb Stunden. Und ich bin mir dann ja auch schon vorgekommen in dieser schönen, bunten Welt, der, wo alle, also das sind ja auch alle perfekt gestylt, es sind lauter schöne Menschen. Ja, und dann sitzt man da und wartet, hat einen so dicken Pulli an, weil es schon so Winter ist, man fängt an schwitzen. Also ich sag's jetzt mal ganz salopp, ich bin mir da so richtig als Drecksspatz in einer Welt vorgekommen, ja. Und aber das sind so eigenartige Erfahrungen, die man da auch macht, die das Publikum natürlich nicht mitbekommt, ja. Aber ja, da ist halt viel Inszenierung und viel Marketing einfach dahinter.
Ja, das sie inszeniert sich ja auch selbst sehr stark via Instagram. Und wenn sich die App jetzt natürlich natürlich auch aus Marketing-Gesichtspunkten ein bisschen stärker an Frauen richtet, dann ist, glaube ich, die Idee dahinter wird auch tatsächlich ein bisschen klarer. Für mich klang das im Ansatz erstmal durchaus sympathisch, das so zu wählen, den Ansatz, dass man sagt, wir überlassen das eher den Frauen, aber wenn das tatsächlich natürlich eigentlich nicht mehr ist, als dass die Frau den ersten Smiley schickt, so in der Praxis, und dann ist es natürlich nicht mehr ganz so sympathisch, wie ich das erstmal so fand.
Na, prinzipiell ist es natürlich sympathisch. Ich meine, wir sind ja alle Feministinnen und finden das alle ganz toll. Aber man muss sich auch anschauen, dass diese ganzen Dating-Apps, die haben ein Problem. Es gibt immer zu wenig Frauen drauf. Das heißt, eine Dating-App ist immer nur so stark, wie viele Frauen dort sind. Also poolen alle Dating-Apps, weil ich meine, auch in Wien, und ich weiß es auch von einer Kollegin aus Frankfurt, die Tinder benutzt, da ist man schnell ausgetindert, ja, oder OkCupid oder Dings, und alle ziehen weiter auf die nächste Dating-App. Das heißt, es ist schon mal wichtig, okay, wohin gehen die Frauen, ja? Und auf Bumble, also ich weiß auch, dass derzeit Bumble irrsinnig groß ist in England zum Beispiel. Das ist, glaube ich, teilweise schon größer als Tinder der jungen Menschen. Es geht ja darum, wo sind die Frauen, ja? Und natürlich macht sich da so eine selbstbestimmte App, die sich sehr an Frauen richtet, natürlich mal super. Und prinzipiell ist das ja auch nichts Falsches, dass man sagt, okay, wir sind gegen Big Picks, ja, also wie soll ich das jetzt?
Ja, das kann man nicht anders erklären. Sagen, als es ist.
Das darfst du erklären dann.
Dass man was Dick Picks sind. Das verstehe ich ja selbst nicht. Also ich verstehe ja, vor allen Dingen nicht, wie jemand auf die Idee kommen kann, das zu verschicken und dann zu denken, dass die Frau dann sagt, oh, das ist aber ein schöner Penis. Das habe ich ja noch nie gesehen. Den muss ich aber ganz dringend anrufen. Und manchmal möchte ich Männer dieses, also wie gesagt, ich habe noch keins bekommen, aber die das verschicken, würde ich schon gerne mal fragen, was exakt versprichst du dir davon? Also ich meine, hast du schon mal positive Erfahrungen mit dem Verschicken von Dickpics gemacht?
Ja, aber ist es nicht genau dasselbe Verhaltensmuster, wie wenn Männer, also eigentlich ist es ja Catcalling im digitalen Raum für mich ein bisschen, wenn Männer am Straßenraum stehen und einem nachrufen, hey Süße oder was weiß ich, wo ich mich ja auch immer frage, was erwartest du? Erwartest du wirklich, dass sich da eine Frau sich umdreht und sagt, oh, das ist aber nett von dir, dass du bemerkst, dass mein Rock kurz ist? Also, insofern sind diese Dickpics für mich genau dasselbe komische Gehabe. Ich bin auch davon überzeugt, dass jeder dieser Männer dieses Dickpic schickt und sich mehr an dem Wissen, dass er jetzt dieses Bild geschickt hat, dieser Frau, und dass die quasi nichts dagegen tun kann, dass sie es erhalten hat, dass das der eigentliche Lustgewinn ist. Genauso wie beim Catcalling auch dieses Machtgefühl von, hey, ich gehe was hinterher und damit stelle ich mich schon in einer Machtposition über dich, weil du dich nicht dagegen wehren kannst. Oder es nicht.
Ja.
Weil wie soll man reagieren, außer halt schreiben? Das ist aber das Lächerlichste oder es ist der kürzeste, den ich je bekommen habe.
Okay. Ich hab mal in einem Interview mit Melissa McCarthy, mit der amerikanischen Schauspielerin und Comedian, gehört, die hat das haben Frauen natürlich ständig, wenn sie irgendwie Stand-up-Comedy machen oder sowas, dass irgendjemand plärrt T-Shirt aus oder so irgendwas. Und sie sagt so, naja, es ist, also eigentlich, es ist nicht so schwierig, diese Typen maximal zu demütigen. Da musst du dir nur ein, zwei gut aussehende Frauen holen, aus dem Publikum, sagst dem Typen, steh doch mal kurz auf. Dann suchst du dir die gut aussehenden Frauen, fragst, hier, würdest du für den Typen dein T-Shirt ausziehen? Selbstverständlich sagen die alle, nee, danke. Und es dauert nicht allzu lange, bis der Typ dann halt mit hochrotem Kopf dasteht. So, der hält dann auch für den Rest der Veranstaltung die Fresse. Das ist, sagt sie, das funktioniert jedes Mal. Nur, macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Es ist so, sie sagt so, können wir die Kackscheiße nicht vielleicht einfach gleich bleiben lassen? Weil es ist so, ich krieg das schon hin. Ich krieg jeden hier lausig durchgedemütigt. Das ist nicht schwierig. Aber es macht eigentlich überhaupt keinen Spaß. So. Ja. Kann es nicht einfach bleiben lassen. Ich glaube, das ist irgendwie so das gleiche Verhalten. Das muss irgendwie eine genetische, ich habe keine Ahnung. Um es mit Gerhard Polz zu sagen, wenn eine Sache genetisch versaut ist, kann man das mit Prügel allein nicht korrigieren. Das
ja, also wahrscheinlich hat die Conny da sicher recht, dass es halt einfach eine Machtsache ist, ja.
Ja. Ja, das
wobei ist unter Schwulen ja auch passiert, ja. Also wir haben ja diesen schwulen Stand-up-Comedian, der halt so, wir wollten einfach eine Doku machen, die jetzt auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern auf dieses Thema schaut, ja. Und wir haben uns dann eben entschieden, einen schwulen Stand-up-Comedy-Typen, der auch Erfahrung hat mit Tinder und Co., einfach so ein bisschen durch die Doku führen zu lassen.
Ja, das ist der Mann, den wir ganz kurz im Ausschnitt nach dem Intro gehört haben. Also genau. Ihr nicht, aber die Hörerinnen und Hörer hoffentlich.
Ja, genau. Und ich meine, Schwule schicken sich auch Dickpics. Heteros schicken sich Dickpics. Keine Ahnung, was sich Lesben schicken. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber es scheint irgendwie, ja, ich verstehe das Phänomen auch nicht. Wobei der Josef sagt auch, er versteht es nicht. Also, was es für eine Funktion hat, fragt er sich auch. Also, wie sagt er, Franziska, weißt du, mit, sie erkennen mich an meinem...
Nee, sie erkennen mich an meinem heraushängenden Penis.
Ich trage einen roten Penis unter dem Arm im Knopfloch, keine Ahnung.
Genau, die Rose im Knopfloch und meinen heraushängenden Penis an der Bar. Weil er versteht es auch nicht. Ja, es ist ein Phänomen, ja, aber...
Was auch ja. ein Phänomen ist, also was auch schon einen Begriff gefunden hat, der sozusagen direkt an dieser ganzen Dating-App-Geschichte hängt, ist Ghosting. Vielleicht könnt ihr den mal erklären.
Ja, Ghosting.
Ja.
Magst du, Stanzi?
Ja, ich meine, ich kann nur sagen, Ghosting ist ja nur einer von vielen Begriffen. Es gibt seit neuestem Submarining, Ghosting, Benching, was gibt es denn da noch alles? Es gibt so viel.
Stashing ist auch so ein Begriff.
Genau, eben dieses, was gibt es denn da noch? Hier muss ich doch fast einmal nachschauen kurz.
Das heißt, das im Klartext einfach nur so, das, was man früher so, oh, sorry, ich muss um eins zu Hause sein.
Nein, bei Submarining meinst du oder Ghosting?
Submarining ist Ghosting, nur dass man sich dazwischen immer nur kurz auftaucht und sich wieder meldet. Also Ghosting ist, ich weiß es auch noch nicht so ganz genau, sich einfach nicht mehr zu melden, nachdem man, also auf allen digitalen Kanälen, auch auf Facebook, das ist ja auch das Interessante, dass du dir ja, wenn du über Tinder oder so bist, dann auch bei Bumble oft über Facebook einsteigst, ja, das heißt, man wird dann auch Facebook-Freund und geht dann auch rüber zu WhatsApp oft, und wenn man dann irgendwann auf allen Kanälen sich sozusagen wie ein Geist verhält, dann ist das einfach Ghosting, so würde ich das beschreiben, oder Conny, Franziska?
Genau, also ja, so verstehe ja. ich den Begriff auch, dass man, achso, die andere Conny, zwei Conny. Ja, bitte, Conny, ich lasse dir.
Nein, ich weiß, Franziska, nein, es passt schon. Ich sprich.
Okay, Konstanze ist Stanzi, jetzt habe ich es verstanden.
Ich?
Okay.
Ja.
Also ich verstehe an dem Begriff Ghosting auch das, dass man sowohl die Leute nicht mehr kontaktiert, aber sie auch blockiert und damit ihnen jeglichen Zugriff auch auf das Profil nimmt und damit ihnen auch die Möglichkeit nimmt, quasi einen zu stalken und sie ihnen überhaupt keine Informationen mehr durchlässt. Das verstehe ich unter Stalking, unter Ghosting. Und dann gibt es noch den schönen Begriff Breadcrumbing, also die Brotkrumen. Oh, ja. Wenn man nach längerer Zeit dann wieder auf einmal ein Foto von vor 3 Jahren liked und dann wieder gar nichts. Das ist so Breadcrumbing.
Ja. Das habe ich in der Tat erst heute gelesen. Also das ist mir die ganze Zeit nicht untergekommen, wie wir für die Doku gearbeitet haben, aber das Breadcrumbing, das ist spannend.
Es ist eine komplett neue Sprache entstanden, offensichtlich in den letzten 5 Jahren. Ich muss ja gestehen, ich bin immer sehr um diese ganzen Dating-Apps drumherum geschlichen. Nicht, dass ich in den letzten Jahren nicht irgendwie Gelegenheit gehabt hätte, mich da umzutun. Aber ich hab dann irgendwie immer gedacht, ach, ich glaube, ich lerne lieber auf konventionelle Art niemanden kennen. Scheint ja zumindest, ihr habt ja auch eine, das ist jetzt so ein bisschen gemein vielleicht, also die Protagonistin, die ihr auch im Film begleitet, die ist ja auch schon ein paar Jahre Single und tut sich da mit diesen Dating-Apps um, und die hat ja also bisher jetzt auch noch nicht wirklich da ihr Glück gefunden. Da habe ich ja auch immer fast das Gefühl, ich weiß nicht, wie eure privaten Erfahrungen da sind, es ist aber irgendwie ist es fast egal, ob man das über eine Dating-App versucht oder sagt so, ich gehe jetzt halt einfach wie wild aus oder leg mir einen Hund zu, weil das auch immer so ein Icebreaker ist, wenn man ständig mit einem Hund Gassi ist.
oder einfach ein Kind. So als Icebreaker.
Das geht wahrscheinlich auch immer. Vermutlich funktioniert es aber besser, wenn sich ein Vater mit einem kleinen Kind an den Spielplatz setzt, weil das wirkt immer so bemitleidenswert, habe ich das Gefühl. Wir sitzen halt immer nur Mütter.
Ja, das ist sowieso der Superstar, ja. Nein, aber entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, mich hat es nur mal interessiert. Also ihr habt ja sicherlich auch
Ja, aber es sind ja mehrere sozusagen, es gibt ja mehrere Menschen, nicht nur sie, sie steht ja auch für eine Gruppe oder halt Menschen, die nicht nur positive Erfahrungen also gemacht haben, weil Dating ist auch anstrengend. Ja. Also es ist nicht nur lustig und alles ist super leibend und alles geht urschnell, das ist es auch, ja, aber es ist auch anstrengend, also oder es kann anstrengend werden. Ja, und die, sie steht einfach auch für diesen Aspekt, dass es anstrengend geworden ist nach einer gewissen Zeit. Ja, ich denke mir, es hängt auch immer davon ab, was man möchte oder was man nicht möchte, in welcher Lebensphase man steckt oder nicht oder wie auch immer. Und es gibt viele Gründe, warum etwas nicht klappt. Und das ist, liegt jetzt nicht an der Tatsache, dass wir es über Smartphone uns Menschen suchen können. Deshalb haben wir sie auch ausgewählt, ja, weil dass es toll ist und dass es und die vielen Vorteile, die die Datingkultur heute ja auch bietet, die hören wir jeden Tag in der Werbung. Also das heißt nicht, dass es diese Vorteile nicht gibt, aber es gibt auch andere Seiten oder neue Herausforderungen und das wollten wir einfach auch zeigen.
Ja, also wenn ich mich jetzt so in meinem bekannten Freundeskreis erinnere, wer Da ist es im Grunde genommen gang und gäbe. Also ich kenne eigentlich niemanden, der Single ist und oft sind sie durchaus auch in Beziehungen und benutzen das irgendwie einfach im Zweifel zum Chatten. Also das ist schon, ich kann es natürlich jetzt nur für Deutschland sagen, ohne dass ich jetzt da Zahlen recherchiert hätte, ist es schon extrem weit verbreitet. Also in den letzten Jahren geht ohne das eigentlich gar nichts mehr. Da fühle ich mich eher wie ein Alien, weil ich irgendwie immer, bei Tinder hatte ich zum Beispiel immer so, da kann man sich ja nur via Facebook anmelden, ist ja auch logisch, warum irgendwie muss das Ding ja quasi eine Vorauswahl treffen und die tut's natürlich, indem sie mein Facebook-Profil auswertet sozusagen. Das fand ich aber irgendwie schon so spooky und jetzt inzwischen, ich habe ja ein Zutrauen zu Facebook wie weiß ich nicht, also keins. Und deswegen wäre das für mich schon ein Grund, tatsächlich zu sagen, so, ja, nee, das würde ich jetzt irgendwie nicht machen. Ist Sicherheit eigentlich auch ein Thema? Also Apps müssen ja auch zumindest vermitteln, dass sie mit Daten irgendwie halbwegs vernünftig umgehen, oder?
Ja, da gab es
ja, grundsätzlich ist es schon.
Also ich meine, wir haben jetzt nicht, und es gibt natürlich diese vielen Casual-Dating-Portale, ja? Und wie hieß denn die, wo dieses Datenleck war? Und natürlich das Wichtigste für diese Casual-Dating-Portale ist die Datensicherheit. Ja? Und natürlich sagen immer, ja, das ist alles ganz, ganz sicher. Und ich habe auch also für die Hintergrundrecherchen mit jemandem geredet von poppen.de. Und
das klingt auch vielversprechend. Bleibt nicht viel Spielraum für
Interpretation. <Ja. lacht> Eine der größten Casual Dating Apps für im deutschsprachigen Raum, ja. Und die sagen auch, also das ist das Allerwichtigste. Und natürlich, sie gehen selbst ins Dark Web und schauen, dass sie da irgendwie und fordern Leute auch auf, sie zu hacken. Ja, gut. Natürlich stellt er das alles in einem positiven Licht dar. Aber klar, wie sicher die Daten sind, das sieht man immer wieder an so Skandalen.
Ja, ich meine.
Gleichzeitig bei Facebook ist es ja auch so, dass in den letzten Jahren immer wieder sich die Skandale und die Datenleaks gehäuft haben und trotzdem die Zahlen der Nutzer und Nutzerinnen nachweislich immer weiter steigen. Insofern, sobald eine von diesen Dating-Apps mal eine gewisse Größe hat, gehen die Leute hin und nehmen, da habe ich das Gefühl, ein bisschen dieses Risiko in Kauf, dass es halt immer wieder mal Leaks gibt, weil quasi, ja, wo soll ich denn sonst hin? Wenn alle auf Tinder sind, werde ich mich nicht bei einer App anmelden, wo nur drei andere User drauf sind.
Genau.
Naja, klar, das ist wie. Ich
dann von genau die Bestimmungen durch. Also, ich meine, eins ist schon so, das darf man nicht vergessen, oder bei so Apps gibt man schon sehr viel Preis, was man sonst nicht so preisgibt. Also es kommt auf die App natürlich an, bei Tinder, ja, da sind das Fotos, aber sonst, wenn man sich dann diese ganzen seriösen Partnervermittlungsagenturen, die dann weiß ich nicht, da sitzt man dann mal schon eine Stunde und füllt da einen Test aus und die wissen schon grundsätzlich, aus meiner Einschätzung jetzt, ich weiß es natürlich nicht ganz genau, aber die wissen schon sehr viel, sehr Privates, finde ich. Ja. Aber auf der anderen Seite, ja, ich meine.
Ja gut, das ist natürlich irgendwie das Wesen von Partnervermittlung schon immer gewesen. Also Parship genau. Und Konsorten machen die Sache natürlich nur einfach quasi noch professioneller und quasi rechnergestützter, als das früher mit Zeitungsanzeigen der Fall war. Aber letztlich geht es natürlich immer irgendwie um das Gleiche. Ich weiß nicht, Zeitungsanzeigen, ist das, macht das noch jemand? Also ja, Kontaktanzeigen gibt es auch.
Ja, wir haben eine Partnervermittlerin, haben wir in dem Film, ja. Und das geht gar nicht mal schlecht, weil die Leute natürlich schon von diesen 500.000 Möglichkeiten irgendwie überfordert sind. Und das ist halt wieder, ja, ein Zeichen, dass man dann sagt, okay, mir ist das alles zu viel, ich arbeite schon zu viel, dann komme ich heim. Dann muss ich mein Tinder-Profil optimieren, dann muss ich schauen, wie, also nicht umsonst gibt es da eigene Coaches und in den USA auch Leute, die für dein Tinder-Profil sozusagen, du kannst sie kaufen, dass sie dir dein Tinder-Profil schön machen, dass sie das optimieren, dass sie für dich eine Vorauswahl treffen, weil das kostet alles Zeit. Und wenn ich jetzt das Geld habe und zu einer Frau gehe oder auch zu einem Mann, und sage, ich mag da und unterhalte mich dann 2 Stunden mit der oder mit ihm und sage, was ich suche und was mich interessiert und was nicht und sucht mir dann in ihrer Hülle und die übernimmt diesen Job für mich und schaltet dann vielleicht auch noch eine Anzeige in so Blättern wie, was weiß ich, FAZ und Zeit und eher so die bürgerlicheren Blätter, weil das kostet natürlich Geld und zwar nicht wenig, dann ist es natürlich auch eine Form der Arbeitsauslagerung, die gar nicht so schlecht geht. Also, dass es wirklich noch Annoncen gibt, hätte ich mir auch nicht gedacht, aber es funktioniert noch, ja.
Es gibt in, das wollte ich eigentlich nochmal recherchieren, habe ich dann aber vergessen. Ich habe neulich gesehen den aktuellen Film von Amy Schumer, I Feel Pretty. Der sehr, sehr lustig ist, nicht ganz so gut wie den ersten Film, den sie gemacht hat, aber auf jeden Fall gute Unterhaltung. Und da ist eine App-Thema, von der ich eigentlich noch rausfinden wollte, ob es die wirklich gibt oder ob sie die irgendwie, also da trifft man sich zu mehreren. Ich höre
jetzt gar nicht.
Hört ihr mich noch?
Ja.
Alle noch da?
Ja.
Sehr schön. Ich höre dich. Okay, dann mache ich einfach weiter.
Gut.
Irgendwer hört uns offenbar nicht mehr. Conny?
Also ich bin da.
Conny ist da.
Ich auch.
Franziska?
Hallo? Jetzt bin ich wieder da, ja?
Okay. Ah, gut. Ah, ja. Okay, dann ich springe noch mal kurz rein. Ich habe an Silvester, glaube ich, den Film gesehen von Amy Schumer, I Feel Pretty. Und da gibt es eine App, die ist da zwischendurch Thema, die heißt... ich hoffe, es sagt nichts Falsches. Ich habe es, wie gesagt, nicht mehr recherchiert. Die heißt Grouper oder so, wo man sich in Gruppen trifft, so drei Jungs, drei Mädels oder so. Gibt's das wirklich? Ist das bei uns irgendwie auch ein Thema? Habt ihr das schon mal irgendwie, ist euch das untergekommen?
Also Grouper ist mir nicht untergekommen, aber ich schließe jetzt nicht aus, nur weil mir das jetzt nicht untergekommen ist, dass es das nicht gibt. Weil grundsätzlich gibt's sehr viel. Es gibt auch das ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Also ich glaube, in den USA gibt es auch schon eine Co-Parenting-Plattform. Da habe ich mal geschaut, das habe ich hier noch nicht entdeckt. Ja. Also ich denke mir schon, dass das gibt. Mir ist es aber jetzt hier nicht untergekommen. Ich muss aber auch sagen, das Ziel unserer Doku war jetzt auch nicht wirklich alle Apps oder alle Möglichkeiten vorzustellen, sondern eben halt die Kulturgeschichte, auf die mehr einzugehen. Also das ist ja bei uns auch nur ganz kurz behandelt, dass wir halt sagen, hey, es gibt das und das und es gibt sehr viel und es gibt fast für jedes Bedürfnis eine eigene App. Also nicht nur Bedürfnis, auch vielleicht gemeinsame Interessen. Es gibt auch für religiöse Gruppen eigene Apps oder für Sugar Daddies, die ein junges Mädchen finanzieren wollen oder wie auch immer, ja. Also es gibt sehr viel. Und ich nehme an, das gibt's auch, ja.
Also ich trau mich nicht, das zu googeln. Wenn ich Group Dating App google, dann habe ich Angst, dass ich irgendwie Swinger-Apps lande. Oder so. Also ich, wie gesagt, das ist mir jetzt auch nur ganz spontan eingefallen. Das hätte das, wenn ich das nochmal ordentlich recherchiert. Die Idee fand ich aber gar nicht mal so verkehrt. Es hat auch mal hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet in eine App gegeben oder einen Versuch, da habe ich auf jeden Fall mal was drüber gelesen, so ein Startup, die halt die Idee hatten, dass man sich in Gruppen zum Beispiel zum Essen trifft, also in kleinen Gruppen, das ist jetzt keine Riesenparty oder sowas, einfach weil das oft für manche Leute ja auch ein großes Hindernis ist, sich alleine mit jemandem zu treffen oder überhaupt so, das ist, kennt man ja vielleicht noch von sich selbst irgendwie auch vor allen Dingen so aus pubertären Phasen. Das ist unglaublich anstrengend natürlich auch, wenn man immer das Gefühl hat, so man ist die Person, auf der Fokus liegt. Dann muss man sich irgendwie präsentieren. Man hat nie das Gefühl, man kann mal Luft holen und mal kurz irgendwie die Ohren hängen lassen oder so. Also von der Idee her fand ich das nicht verkehrt. So, weil natürlich ist auch da immer offen, ob man sich sympathisch ist, ob zwischen zwei Leuten mehr passiert oder so. Aber man hat zumindest nicht das Gefühl, dass man irgendwie so allein auf dem Präsentierteller ist und es völlig klar ist, so, wir sitzen hier, weil ich einen Freund suche und du eine Freundin.
So. Ich weiß nicht, ob mich das so erleichtern wird, so wie du das beschreibst. Das ist genauso angespannt, weil ja jeder trotzdem irgendwie weiß, oder? Und also, ich weiß nicht, ich wäre dann eher so für die Tipps, die uns untergekommen sind zum Beispiel, triff dich nicht in einem Lokal zum Essen, sondern entweder nur auf einen Drink einmal oder geh einen Spaziergang machen oder sowas, ja. Und nicht gleich für den ganzen Abend verabreden, sondern nur mal so ein lockeres Treffen und irgendwas halt machen, ja. Das wäre eher meins, würde ich sagen. Aber ich denke mir, ja, das ist für jeden wahrscheinlich auch anders, ja. Aber vor allem bei dieses sich gegenüber sitzen und in die Augen starren, das ist hat auch was Beklemmendes, ja.
Vor allem bei diesem Gruppentreffen kommt ja dann noch hinzu, sind das dann seine Freunde und dann fühlt man sich ja dann als Frau doppelt abgecheckt von ihm und seinen Freunden. Ja. Das sind jetzt ihre Freunde, dann weiß er, okay, die gehen jetzt zu dritt aufs Klo und besprechen, wie sie mich finden. Oder sind das nochmal fremde Leute, die zusätzlich über die App gecastet werden, dann muss ich nicht nur einen Typen finden über die App, sondern auch noch Leute aussuchen, wer passt, mit dem verstehe ich mich
nicht. Ich sage, Stressfaktor.
Total, das ist also, ein richtiger Aufwand.
Ja, ist, bei den Berichten, die ich gelesen habe, las ich das irgendwie alles entspannter als jetzt.
Wobei man muss schon sagen, das habe ich auch nicht gewusst und das finde ich schon interessant, dass Tinder für so vieles genutzt wird. Also zum Beispiel, man ist neu in einer Stadt und will Kontakte knüpfen, ohne jetzt einen Partner oder eine Partnerin oder jemanden für einen One-Night zu suchen. Teilweise hat mir jetzt jemand erzählt, dass sie das ganz gern oder dass sie das gemacht hat, wie sie nach Sarajevo gefahren ist und dort einfach Fotos machen wollte, also künstlerische Fotos, ja, sie hat zu mir gesagt, keine creepy Fotos und so einfach auch Modelle gesucht hat. Also es ist, glaube ich, es löst sich auch schon so ein bisschen ab. Ich glaube, es findet auch ganz viel, um Kontakte zu knüpfen, einfach nur wird das benutzt, ja. Das darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen. Und Bumble macht ja jetzt auch weiter mit Business-Kontakte, also dass sich das alles immer erweitert, dass das so ein bisschen zum Mischung aus, was weiß ich, LinkedIn, Facebook.
So eine Art Hub.
Genau, im digitalen Raum. Und das fand ich schon ganz interessant, dass das so genutzt wird, wenn mir das auch sehr junge Menschen erzählt haben. Ja.
Es gibt übrigens ein ganz lustiges Mobile-Spiel namens Reigns. Das gab es auch, das ist quasi das Modell Tinder. Man kann nur nach links oder nach rechts wischen, um eine Entscheidung zu treffen. Man ist entweder König oder Königin. Das sind tatsächlich zwei Spiele, die man sich da entscheiden kann. Und muss dann immer Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel kriegt man dann als Aufgabe, hier das Nachbarkönigreich, sagt, ihr habt der Prinzessin die Ehe versprochen oder dem Prinzen, so, was machen wir denn jetzt? Ablehnen, dann gibt's vielleicht Krieg oder Zusagen, dann habt ihr vielleicht den Hausdrachen an der Backe oder einen ganz schrecklichen Typen geheiratet. Was machen wir denn jetzt? Und dann musst du halt entweder nach links oder rechts wischen, siehst auch ungefähr, wie sich so deine Stats vielleicht verändern. Also das Ziel des Spiels ist eigentlich, so lange wie möglich zu regieren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange ich das geschafft habe. Auf jeden Fall, ich bin schon sehr viele verschiedene Tode gestorben. Ich bin mal aus dem Land gejagt worden, vor lauter Liebe zertrampelt worden. Ich hab's mir mit der Kirche verdorben. Also man kann alle möglichen albernen Entscheidungen auch treffen. Es geht nicht nur um Beziehungen oder so, aber das Prinzip, das Spielprinzip ist tatsächlich das Tinder. Also nach rechts oder nach links wischen. Das fand ich sehr lustig.
Ja. Davon gibt es eine Game of Thrones Version übrigens.
Stimmt.
Die auch sehr, sehr super ist.
Ja, die ist auch noch gar nicht so alt, glaube ich, ne? Die kam erst.
Vor einem halben Jahr oder so. Mhm. Genau. Das Spannende da ist, dass Tinder da wieder, also quasi die Vertinderung von einem Spiel, dass das Prinzip Tinder auf ein Spiel umgelegt wird, wobei ja eigentlich Tinder schon eine Dating-App ist, die gamifiziert ist. Also das ist ein total spannender Turn und Twist nochmal in der Story, weil Tinder war deswegen meiner Meinung nach so erfolgreich, weil sie es geschafft haben, eine Dating-Plattform wie ein Mobile Game zu designen und auch das Handling so zu machen. Und ich kenne auch ganz viele Leute, die Tinder verwenden zum Zeitvertreib und die, wenn sie gelangweilt am Abend auf der Couch liegen, halt tindern und halt nach rechts und links wischen und Leute aussortieren quasi als eine Art Handyspiel, denen es überhaupt nicht darum geht, jetzt die große wahre Liebe zu finden, sondern das macht man halt so, wie entweder man spielt Candy Crush oder man geht auf Tinder. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Erfolgsrezept dieser App gewesen.
Ja, das wäre das nicht eigentlich auch quasi so ein Built-in-Ding für eine Dating-App, dass man meinetwegen gegeneinander Tetris spielen kann oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Gibt's aber, glaube ich, nicht, oder?
Naja, was es gibt, ist eine Gamer-Dating-Seite tatsächlich, wo sich Leute anmelden können und dann nicht auf der Seite miteinander spielen, aber angeben können, was sie spielen, was für Games und so weiter und so fort. Und die Seite damit wirbt, dass sie eben Gamer für Gamer findet und dass man so über die gemeinsamen Gaming-Interessen einander angepasst wird. Und das ist schon sehr spannend.
Stimmt, ich erinnere mich, da habe ich irgendwann mal, als die gestartet sind, hatte ich das auch als Presseinfo ist das bei mir gelandet. Das wollte ich mir eigentlich immer noch mal angucken, was sich da getan hat, weil die Gaming-Community hat ja jetzt gemeinhin nicht den allerbesten Ruf, was so den Umgang untereinander betrifft. Oder
ja, das so, ne? Hat sich leider sehr, sehr verändert in den letzten Jahren. Vielleicht sogar in der ganzen letzten Dekade, traue ich mich jetzt fast zu sagen, weil ursprünglich war die Gaming-Community ja schon teilweise auch eine sehr enge, zusammenrückende, also eine richtige Community. Deswegen war es auch früher so, dass viele, viele Leute Beziehungen zum Beispiel über Online-Plattformen wie bei WoW in MMOs sich ergeben haben, weil die Leute miteinander gespielt haben und das Gefühl hatten von wir sind die Leute, die das spielen, die uns hier auskennen. Andere Leute bei uns in der Arbeit oder sonst wo, Freunde, Familie, verstehen das nicht, aber wir sind die Eingeweihten und haben diese große Gemeinsamkeit und da haben die Leute auch viel mehr noch miteinander kommuniziert in MMOs, viel miteinander gechattet und dadurch haben sich damals so viele Beziehungen daraus ergeben, was heute nicht mehr so stark der Fall ist, leider. Also ein Kollege, der früher auch sehr, sehr viel auf WoW zum Beispiel unterwegs war, sagt, dass eben heute die Chats so gut wie tot sind. Da wird nicht mehr viel kommuniziert mit Fremden.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich spiele ja World of Warcraft auch, glaube ich, seit der Beta. Ich kann das auch irgendwie, ich könnte natürlich jederzeit aufhören, ich will nur gerade nicht. Der alte Witz, den wir zu Hochzeiten der Suchtdebatte immer gemacht haben. Tatsächlich hänge ich irgendwie zum einen an meinen Charakteren, aber was WoW halt wirklich besonders gemacht hat für mich von Anfang an, war halt natürlich tatsächlich so die soziale Komponente. Das macht Spaß, weil man da mit anderen Leuten spielt und sich da natürlich schon, gerade am Anfang, als man noch mehr kommunizieren musste, das ist ja das, was du sagst, man muss das heute halt nicht mehr so. Es gibt Matchmaking-Tools, man ist ratzfatz dann in der Gruppe drin. Früher musste man sich quasi im wahrsten Sinne des Wortes auf den Marktplatz stellen und im allgemeinen Chat rumfragen, ich suche noch einen Krieger, wir brauchen einen Damage-Dealer und so weiter. Also man musste kommunizieren, es musste auch einer automatisch so die Führung übernehmen, sagen, bitte anreisen, wisst ihr alle, wo ihr hin müsst und so weiter. Du hast automatisch kommuniziert, dann da hast du relativ schnell, ich hatte dann relativ, ich würde schon sagen, dass das irgendwie ein Freundeskreis war. Mit vielen habe ich auch immer noch Kontakt, aber innerhalb des Spiels ist das im Moment, also so Stand jetzt, völlig verschwunden, so diese Komponente.
Ja, die Game Designer haben da, glaube ich, wirklich dem Wunsch von einigen Spielern und Spielerinnen entsprochen, die eben nicht mehr angewiesen sein wollten auf die soziale Komponente und haben deswegen es einfacher gemacht, dass man auch im Singleplayer-Modus oder eben ohne viel zu kommunizieren spielen kann. Aber dadurch ist auch, glaube ich, leider ein bisschen die Community, denen ist ein bisschen der Hahn abgedreht worden.
Es ist halt unverbindlicher geworden. Nicht alles, dass die Leute wenigstens mal guten Tag sagen. Das ist wirklich erschütternd. Oder auf Wiedersehen. Das ist wirklich, früher war alles besser, waren die Leute noch.
Ja, keine Manieren.
Ja.
Du bist der Elmeier
von Essendorf.
Der Gaming. Furchtbar, diese Jungen. Also keine Manieren, ja. Früher hat man noch gefragt.
Ja, es ist so. Aber es ist tatsächlich, also World of Warcraft war tatsächlich einfach, das kann man jetzt natürlich um Himmels Willen nicht als Dating-Community begreifen, aber es war eine Zeit lang schon irgendwie ein Thema. Da gab es ja auch Hochzeiten in-game und große Treffen und so weiter.
Es gibt ja Star Wars-Hochzeiten, ihr zwei, Conny und Valentina. Gibt so große Hochzeiten in World of Warcraft oder Liebesgeschichten oder Hochzeitsreise im Stil von? Gibt's so?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein großes Ding, das ist ein Riesenthema, auf jeden Fall. Gerade eben Leute, die sich kennengelernt haben über WoW oder wo beide sehr, sehr viel spielen, wo das von beiden einfach eine große Leidenschaft ist, da ist das genauso Thema, kann das genauso Thema sein wie Star Trek, Herr der Ringe oder sonst was anderes.
Ja, dann gibt's ja, also das eine sind Spiele, also gerade natürlich Online-Spiele, MMOs sind ja prädestiniert, dass man da eben auch in Kontakt mit Leuten kommt und dass es möglicherweise eben auch zu mehr führt. Es gibt aber natürlich auch Spiele, in denen das Dating an sich quasi Spielinhalt ist, so wie die Sims zum Beispiel, was ich offen gestanden nie so wahnsinnig gern gespielt habe. Ich bin aber offenbar in Spielen komplett beziehungsunfähig. Also mir ist es weder in den Sims noch in sowas wie Fable zum Beispiel, da ist das ja auch Thema, ist es mir gelungen, eine Beziehung einzugehen. Bei mir hat das nicht geklappt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie eure Erfahrung mit Dating in Spielen als Spielinhalt ist. Als Aufgabe sozusagen. Also ich bin auch eine
ganz schlechte Sims-Spielerin. Meine Sims sind immer ganz elendige, traurige Lebewesen, muss man sagen. Denen geht nichts gut. Und eben was das Dating angeht, ist vor allem mein Problem mit den Sims, das, was allgemein mein Problem mit den Sims ist, dass die totale Workification, es ist alles Arbeit, es wird alles zur Aufgabe, zur Challenge und genau. Und also Dating in Sims, einen Partner finden und mit dem sich fortpflanzen und heiraten und eine Liebesbeziehung aufbauen, ist genauso eine Aufgabe wie im Job aufsteigen und den Garten schön halten und was weiß ich. Und das ist halt einfach der Tod jeder Leidenschaft.
Ja, das ist eigentlich auch ein bisschen skurril. Ich habe heute aus Spaß einfach mal geguckt auf einer Sims-Seite, also der offiziellen Sims-Seite in diesen FAQs zum Thema Beziehung. Und da steht als Tipp drin, immer wenn du einen neuen Sim triffst, kannst du wählen, wie du dich ihm vorstellen willst. Du kannst freundlich, kokett oder gemein sein. Also, gut. Kann man nur, dass das nicht klappt. Also, das ist schon irgendwie. Und in Fable habe ich heute, da ist es mir, das habe ich sehr, sehr intensiv gespielt. Ich fand alle drei Teile. Und also der letzte, Fable 3, fand ich, war wirklich absolut grandios. Mir hat das total viel Spaß gemacht. Dieses, dass man da auch daten konnte und eine Beziehung eingehen konnte, war da überhaupt nicht so wichtig. Also anders als bei den Sims ist das jetzt so eher, ist eine Möglichkeit, kann man machen, muss man nicht. Und ich habe das irgendwie auch, ehrlich gesagt, nie so richtig gerafft, wie das funktioniert. Ich habe das dann einfach auch ausgelassen. Ich habe auch schon im Intro, glaube ich, wenn man Fable 3 spielt, ganz ganz früh, muss man eine Entscheidung treffen. Die Hörerinnen und Hörer, die das Spiel vielleicht nicht kennen, da ging es immer darum, es ist ein Adventure, Action-Adventure, und man musste sehr viel Entscheidungen treffen. Gut, böse, manchmal auch irgendwo so dazwischen. Und ganz am Anfang verlangt einem das Spiel so eine Entscheidung ab, dass man, da sollen arme Bauern, die einfach aus Not gestohlen haben, die sollen hingerichtet werden. Und ich als Protagonist oder Protagonistin werf mich quasi dazwischen und sag zu dem Regenten, der mein Bruder ist, das könnt ihr nicht machen, das ist einfach, das ist brutal. Und der sagt dann, ja gut, wenn du denkst, dass man hier so leicht, dass es einfach so leicht ist, so eine Entscheidung zu treffen, dann sag du doch, sollen die Bauern sterben oder wie wär's mit deinem Freund? So, ich habe dann das Spiel irgendwie missverstanden, weil der Freund sagt dann irgendwie in so einer kleinen Cutscene, nimm mich, lass die armen Menschen gehen. Und so dachte ich, naja, das ist bestimmt so ein versteckter Hinweis des Spiels. Wahrscheinlich kann ich ihn nachher irgendwie raushauen aus dem Kerker oder so. Und habe dann gesagt, na gut, dann soll doch der Freund sterben und die Bauern sollen leben. Zack, da war ich Single. So, das hat mal ganz gar nicht so gut geklappt. Und ich bin auch bis zum Schluss, ich habe die Revolution geschafft, ich habe auch die Regentschaft übernommen, aber ich war Single. Also das hat nicht so gut geklappt. Dann habe ich aber heute eben nochmal in einem Forum nachgelesen, in dem Fall war es, glaube ich, bei Spieletipps. Und da hat ein Spieler eine interessante Frage gestellt, beziehungsweise gleich einen gesamten Fragenkatalog. Und zwar schreibt der, ich bin neu bei Fable und habe da mal ein paar Fragen. Erstens, wenn ich eine Frau heiraten will, steht da, ich muss mir ein Haus leisten können. Wie viel Geld brauche ich? Das ist schon mal die erste Frage. Kann ich mich nachher wieder scheiden lassen? Wie oft kann man heiraten, beziehungsweise wie viele Ehepartner kann man gleichzeitig haben? Und wichtigste Frage offenbar, wie kann ich mit einer Frau schlafen? Ich stehe immer mit ihr vor dem Bett und die Option Sex ist grau hinterlegt.
Wie im echten Leben.
Ja, genau. Und dann hat er eine Antwort bekommen, die da heißt, heiraten, einfach dafür sorgen, dass die Person dich liebt. Also ganz einfach. Damit du Häuser kaufen kannst, benötigst du das passende Paket von der Siegestraße. Keine Ahnung, das sagt mir jetzt mal gar nichts. Scheiden lassen, entweder am Schild vom Haus, wo deine Familie lebt, die Option des Scheidens wählen.
Paket?
Oder während des, oder jetzt während der, oder während der Interaktion wie beim Heiraten. Hallo, hört ihr mich noch? Seid ihr alle noch da?
Ja.
Ich höre dich.
Fein.
Ich höre dich.
Okay, fein. Dann mache ich kurz.
Danke auch.
Mache ich kurz weiter, weil das wird noch ganz erheitert. Also wie gesagt, er erklärt ihm hier, scheiden kannst du einfach wählen, indem du da hier diese entsprechende Interaktion auswählst im Menü oder einfacher einfach deinen Ehepartner umbringen. So.
Oh, okay.
Läuft also super. Und das fand ich auch ausgesprochen erheiternd, wie Spieler mit dem Thema umgehen, wenn das Thema Dating oder Beziehungen halt nichts anderes ist als eine Aufgabe im Spiel. Also das fand ich doch. Aber es ist dann halt so, ne? So funktionieren Spiele halt.
Ja, es ist auch sehr schön. Also vor allem, also der Schluss ist natürlich nicht so etwas drastisch, aber der Rest ist, kann man sich sehr schön aufs große Leben umlegen, wenn manche Leute fragen, wie gewinne ich denn in diesem Dating-Game? Und man sagt, du musst einfach nur jemanden lieben und finden, der dich auch liebt. Ja, das ist die Antwort.
Ja, dann, was ich auch noch gefunden habe und ganz spannend fand, war, dass es vor allen Dingen in Japan offenbar eine erkleckliche Reihe an Dating-Sims gibt, also die quasi so eine gamifizierte Dating-App wahrscheinlich ist. Ich habe mir die jetzt nicht genauer angeguckt. Es gibt eine, die heißt Shall We Date? Ist ein Mobile-Game, erzählt die Geschichte einer Prinzessin auf der Suche nach der wahren Liebe und ist offenbar ein Adventure-Romance-Visual-Novel-Game, um mal...
Genau, also in Japan sind diese Dating-Sims deswegen auch sehr, sehr groß, weil die vor allem auf der ganz starken Manga-Kultur fußen. Eben dieses Gaming-Genre der Visual-Novels ist da ganz, ganz stark, wo... die Spielinteraktion teilweise minimal ist. Man klickt sich durch Dialoge, man sieht die Figuren im Vordergrund und es ändert sich der Hintergrund. Man ist mal in der Schule, mal zu Hause, klickt sich durch den Dialog und manchmal hat man noch Möglichkeiten, im Dialog ein bisschen auszuwählen. Die Spiele sind unterschiedlich komplex. Bei manchen gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das dann ausgeht. Bei manchen gibt es auch weniger, sondern das sind wirklich mehr oder weniger animierte Mangas, durch die man sich so durchklickt. Auf jeden Fall dadurch ist das in Japan ein großes Ding, diese Visual Novel Games. Und da gibt es natürlich auch, wie eben auch bei den Mangas, sehr skurrile, wie zum Beispiel eben Hatoful Boyfriend. Da kommt man an eine Highschool, wo es nur Tauben gibt und die suchen aber auch nach der großen wahren Liebe und dann hat man eine Art Dating Highschool Tauben-Game.
Ja, also war ziemlich erfolgreich. Die Vögel, ja. Also muss man vielleicht nochmal klarstellen, es geht um Vögel.
Also, ja, genau, Tauben, Vögel, ja. Doves.
Es ist schon sehr, sehr skurril, wenn man da nicht so drin steckt.
Ja. Einer der großen Erfolgstitel des letzten Jahres war der Doki Doki Literature Club, auch so eine japanische Visual Novel, wo ein Junge an einer Schule neu ist und vier Mädchen kennenlernt, die sehr unterschiedlich sind, so die schüchterne und die eher aggressive und dann so die süße Liebe, so sehr stereotype Mädchendarstellungen. Und im Laufe des Spiels muss er sich immer öfter entscheiden, mit welcher von ihnen verbringt er mehr Zeit, welcher schenkt er mehr Interesse, mit welcher geht er aus und so weiter. Und das Spiel hat halt ein wahnsinnig drastisches Ende, wo am Schluss die anderen, für die er sich nicht entschieden hat, dann einfach komplett durchdrehen und Amok laufen und entweder sich oder andere umbringen. Also wirklich ein richtig krasses Ende. Dadurch war dieses Spiel, glaube ich, auch so beliebt, weil es in der YouTube-Szene so ein gutes Game hergegeben hat. Wenn man den Leuten zugeschaut hat, wie sie dieses Spiel spielen, das süß beziehungsweise langweilig ist und am Schluss einfach völlig schockiert vor dem Screen gesessen sind, was da abgeht und warum da auf einmal alle sich umbringen und warum dieses süße Highschool-Dating-Spiel plötzlich zu dem totalen Gemetzel wird.
Ja, das ist wahrscheinlich erheiternde Let's Plays.
Sehr.
Ja, ich weiß auch nicht, wie viele von denen hier im deutschen Sprachraum überhaupt so viel gespielt werden. Es gibt einige hier, also Tokimeki Memorial habe ich noch gefunden, das von Konami, das ist ja auch ein relativ bekannter, großer Videospielhersteller ist. Und das gibt's immerhin auch auf Konsole, PC und als Mobile Game. Und da geht's, soweit ich das gelesen habe, um Dating und Aufbauen bestimmter Fähigkeiten, also auch so schulische und sportliche Sachen und so weiter. Das klingt irgendwie auch alles nach schrecklich viel Arbeit.
Arbeit. Ich finde, das ist etwas, das so grundlegend eben Tinder und Dating beschreibt, was diese Spiele auf den Punkt bringen. Es ist eine Quantifizierung von Dating. Also es wird alles messbar, es wird in Zahlen oder Achievements oder kleine Kasteln, die man anhakt, auf einmal alles so übersichtlich für die Leute. Und deswegen tindern sie auch so gern, weil sie das Gefühl haben, sie können dem Algorithmus vertrauen, der trifft alle Entscheidungen, der wird schon das Richtige für sie finden. Und in diesen Games ist es eben auch so, dass Dating auf einmal eben eine klare Funktion ist. Es gibt Quests, die muss man erfüllen und dann kommt man entweder zum Ziel oder nicht. Dann muss man es halt nochmal probieren oder dem Walkthrough folgen. Und das ist, also diese Spiele spiegeln für mich und Tinder spiegeln für mich so einen allgemeinen Umgang mit Dating wider, der eben so eine Mischung aus Gamification und Workification ist, aber auf jeden Fall eine Quantifizierung des Dating.
Das sehe ich voll auch genauso wie du. Und was ich interessant finde, was du jetzt auch gesagt hast, weil das haben wir auch noch nicht angesprochen, ist diese Sehnsucht einer Bestätigung von außen. Also der Algorithmus, der den Richtigen oder die Richtige mitbestimmt. Also irgendwie finde ich das ja so skurril, wenn man sich so einerseits so aus dem Korsett befreit und ja, die freie Wahl und wir entscheiden jetzt alles allein und so. Und dann gibt's aber doch eine Sehnsucht nach einer Bestätigung von außen. Also wo der Algorithmus die Eltern oder auch die Freunde vielleicht abgelöst hat, wo irgendetwas sagt, hey, ihr passt zusammen. Also das wirkt dann so auch verstärkend und bestätigend, so als Basis einer funktionierenden Liebe. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Ja.
Also es ist auch so ein Abgeben von Verantwortung. Also man möchte, man traut sich nicht mehr zu, auf sein eigenes Bauchgefühl oder auf sein eigenes Herz zu hören. Und in dem Fall kann man diese Verantwortung abgeben und sagen, ja, bin jetzt vielleicht noch nicht super glücklich, aber dann liegt das an mir, dann muss ich mich mehr zusammenreißen oder so, weil die App hat gesagt, der passt zu mir, also wird der schon passen.
Ja, es ist auch was Erleichterndes, ja, irgendwo. Mhm. Und was ich auch eine interessante Ambivalenz finde, eben so freie Wahl und dann auch so ein bisschen was mit einhergeht, ist auch so die Sehnsucht nach, wir brechen Grenzen auf, wir kommen in neue Kreise hinein, es können sich die Menschen wieder besser vermischen, was ja auch stimmt in weiten Teilen, aber auf der anderen Seite verstärkt es, oder da gibt es jetzt auch schon Studien, die das belegen, verstärkt das das Prinzip gleich und gleich gesellt sich gern und somit auch die gesellschaftliche Ungleichheit. Also dieser vermeintliche Zugang zu allen, der gerade über Apps wie Tinder eigentlich theoretisch gewährt wird, weil man da ja wirklich, da ist vorrangig der Ortsradar, wer ist in deiner Nähe und dann das Foto. Aber unbewusst entscheiden wir uns natürlich auch bei den Fotos. Da gibt es ja auch Codes, die wir alle kennen und so auch mit auswählen. Ja. Und das fand ich eigentlich auch interessant, das habe ich also im Rahmen der Recherche für unseren Film, und das werden wir auch ansprechen, dass das tatsächlich schon messbar ist.
Ja, irgendwie ist es ja, irgendwie alles auch nicht leichter geworden. Also ich meine, es wird ja nie leichter, aber was ich lustig fand, da ist das Thema Dating auch, das ist natürlich schon mal irgendwie fast eine eigene Kategorie unter den Romcoms sozusagen, bei den romantischen Komödien, und das ist ja auch oft an sich Thema. Das wird auch immer wieder ganz gut. Es gab ja mal so einen Trend auch, dass in Serien immer ganz viel so eingeblendet wurde, wenn Leute gechattet haben. So.
Ja.
Das ist ja irgendwie zu einem totalen Stilmittel geworden. Wo mir das zum ersten Mal irgendwie aufgefallen ist, also nicht dieses Stilmittel, sondern dass Datingformen irgendwie so ein Thema waren, war in einem Film von 2009. Der hieß auf Englisch He's Just Not That Into You. Zu Deutsch, er steht einfach nicht auf dich. Der ist von 2009 mit, wer war denn da dabei?
Jennifer Aniston war doch damit dabei.
Genau, da ist der ist relativ hochkarätig besetzt mit Scarlett Johansson, ja, Bradley Cooper, genau. Jennifer Aniston. Und das ist auch so ein Episodenfilm, wo verschiedene Menschen in verschiedenen Beziehungsgeflechten sind. Entweder sind sie Single oder sie sind unverheiratet ein Paar oder sie sind verheiratet und aber irgendwie haben sich auseinandergelebt. Das ist so verschiedene Beziehungsstatus, glaube ich, kann man sagen. Und es gibt eine Szene mit, das ist, glaube ich, Drew Barrymore, die auf der Suche ist und die auch ständig irgendwie versucht über MySpace, das ist da noch Thema irgendwie, glaube ich, in dem Film. Ist der vielleicht noch älter? Nee, ich glaube, der ist von 2009. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber auf alle Fälle sagt sie an einer Stelle so, naja, da war dieser Typ, der hat mir dann auf der Arbeit auf die Mailbox gesprochen, dann hat er mir zu Hause eine Nachricht auf meinen Blackberry geschickt, dann hatte ich irgendwie noch konstant noch Kontakt mit ihm über MySpace, dann sagt hier irgendjemand so, naja, also MySpace ist für One-Night-Stands. Ach so, ja, scheiße. Auf jeden Fall bin ich auf 7 verschiedenen Plattformen abgelehnt worden. Das ist so anstrengend. So, das fand ich unglaublich lustig, weil ein bisschen was Wahres ist ja irgendwie dran. Man kannst, mittlerweile ist ja fast alles Dating-Plattform. Also das, wir sind ja schon irgendwie hier im Parforce-Ritt durchgaloppiert. WoW kann eine Dating-App sein, Facebook kann es per se auch sein. Twitter genauso.
Wie war es, StudiVZ?
Ja, das gibt's ja auch noch. Ich kriege auch immer noch, es gibt da in Deutschland noch irgendwas anderes, Stay Friends. Das ist nicht tot zu kriegen. Da bin ich auch irgendwie eine Karteileiche. Und ab und zu kriege ich mal eine E-Mail von denen, also scheint es die noch zu geben. Aber es ist schon irgendwie, also man kann halt heutzutage irgendwie offenbar auf jeder Plattform daten, auch auf welchen, die dafür gar nicht vorgesehen sind.
Und was ich aber auch spannend finde, ist, dass es gibt ja auch eben diese vielen Dating-Plattformen und dass die aber auch so einen unterschiedlichen Ruf haben. Dass man sagt, okay, auf OkCupid kriegst du eher Leute, die was Ernstes suchen, und bei Elite-Partners sind aber, keine Ahnung, ich glaube ältere, und Parship ist eher was für die Jüngeren, und ich weiß es nicht genau, welcher Ruf welcher Plattform zugeordnet wird, aber die Dating-Plattformen selbst haben auch jeder ein ganz eigenes Profil, wo ich aber das Gefühl habe, nur die Leute, die schon länger sich und mehr intensiver mit diesen Dating-Plattformen auseinandergesetzt haben, haben dann nochmal ihre eigenen kleine Community gebildet, und ich höre denen auch manchmal zu, wenn sie sich austauschen, ja, dann hast du dich schon da angemeldet und da angemeldet und dort habe ich mal probiert.
Ja.
Und das ist auch so ein
kleines Geheimnis. Ja, es ist ja auch normal, auf mehreren Dating-Plattformen zu sein gleichzeitig, ne?
Ja, das glaube ich schon auch.
Aber stimmt, es hat jede Dating-Plattform ihren Ruf, und das, umgekehrt kann der sich auch wieder wandeln, ja. So wie Tinder war am Anfang auch total verschrien und ist es ja mittlerweile nicht mehr ganz so. Also, wie die Constanze ja auch schon gesagt hat, das wird einfach auch verwendet, um neue Leute einfach nur kennenzulernen und nicht immer nur, also jetzt zum Daten ausschließlich.
Wobei man also schnellen Sex kann man sich über Tinder auch so am besten oder sehr gut haben. Ja. Also es ist schon auch diese Hook-up-Plattform auch. Ja. Da gibt es ja ein eigenes Akronym dafür, das mir gar nicht vertraut war. Eine Bekannte von mir hat mir erzählt, dass sie eines Tages zu ihrem Profil auf Tinder dazu geschrieben hat, keine ONS, also keine One-Night-Stands. Und dass da von einem Tag auf den anderen ihre Kontakte, ihre Matches so wenig geworden sind, dass dann einmal einen Tag sich gar niemand gemeldet hat bei ihr, dass sie schon dachte, die App wäre kaputt oder verbuggt. Und sie war dann also schon ziemlich schockiert, dass dieser Zusatz zu ihrem Profil keine One-Night-Stands, wie extrem das ihre Kontaktaufnahmen dann reduziert hat.
Ja, ich meine, es wäre irgendwie komisch, wenn man für Elite-Partner, was halt echt viel kostet, wenn man so als App für, ich weiß gar nicht, Franziska, gibt es Elite-Partner auch als App?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass die eine App haben, aber grundsätzlich ist es halt so eine Partnerschaftsplattform, ja. Aber es ist halt immer die Frage, ich habe nicht geschaut, ob es das auch als App gibt, ich glaube aber schon, so wie Parship auch, glaube ich.
Ja, genau. Ich habe gerade geguckt, halt gibt es.
Aber nicht mit GPS-Ortung natürlich. Nein. Weil das ist ja das große Ding, was wir eh auch in unserer Doku sagen, begonnen hat ja das Ganze mit diesen, und das kommt ja auch wieder aus der schwulen Szene, ist ja Grindr. Wir haben als erster die GPS-Ortung sozusagen verwendet, ja. Und dann kam Tinder. Und dann wurde das immer mehr kopiert und immer mehr kopiert. Und das gab es ja vor Grindr nicht, ja. Dieses Wer ist in der Nähe und das war schon ein großer Schritt auch, ja. Und so wie die Conny sagt, dieses Schauen, also klar kann man da total drauf reinkippen. Wer ist in der Nähe? Immer weiter, weiter, weiter. Wie viel ist der mal in einer neuen Stadt? Wie viele Matches hat man? Es geht immer auch um diese, natürlich um Anerkennung auch, ja. Natürlich ist das gut fürs Ego, wenn man in eine Stadt kommt und hat gleich 500 Matches, ja.
Ja, ich meine, es ist ja auch letztlich, muss man ja einfach auch mal ganz wertfrei sagen, es ist ja völlig legitim, wenn man einen neuen Partner sucht, alle möglichen Wege zu gehen. Das ist jetzt eher eine Typfrage, ob man sagt so, ich kann mich anfreunden mit einer App oder ich bin einfach irgendwie eher ein Ausgehtyp und mir macht es auch nichts aus, irgendwo alleine irgendwie irgendwo hinzugehen und zu schauen, wen ich so treffe oder so. Das ist ja alles völlig legitim. Es ist ein bisschen stärker geworden, dass man sich so auf solche Apps verlässt, weil irgendwie so unser ganzes Leben ist eine App gefühlt. Also gibt's da nicht eine App für, der Witz ist alt, aber es ist halt einfach so. Von daher finde ich das jetzt erstmal weil es so in der Anfangszeit vielleicht gab's so dieses Dating-Apps-Thema hatte so ein bisschen einen merkwürdigen Ruf. Das ist ja völlig verschwunden. Das ist einfach eine völlig etablierte Sache und tatsächlich inzwischen.
Aber weißt du, was lustig ist? Dass dieser seltsame Ruf ist immer mit der Dating-Kultur, auch wie sie angefangen hat. Die ersten Daterinnen wurden verhaftet wegen sexuellen, ungebührlichen Verhaltens oder was auch immer. Also das hatte immer, also das war immer so begleitet von diesem Ruf und braucht immer so eine Zeit, bis es diesen Ruf verliert. Und ich glaube, das hat jetzt auch, das ist jetzt auch bei dem, wie du eh sagst, bei den Online-Dating-Formen passiert. Und
am Anfang. Das hat sich so eine gewisse Normalität erarbeitet, könnte man vielleicht sagen. Ne? Das ist einfach irgendwie, jetzt überhaupt nicht mehr irgendwie anrüchig oder so irgendwas. Ja. Ich kann mich noch erinnern, apropos anrüchig, also als man noch vorwiegend irgendwie über Kontaktanzeigenpartner gesucht hat, da hat man früher ganz oft gelesen, suche, weiß ich nicht, betuchten Partner oder Partnerin aus Paritätsgründen. Das ist, wo ich gelernt habe, was dieses Wort bedeutet. Das habe ich dann irgendwann mal meine Mutter gefragt. So, was heißt das denn eigentlich? Was meinen die denn? So, naja, da geht es einfach darum, dass man, wenn man selbst reich ist, auch jemand sucht, der reich ist, damit man nicht abgezockt wird, sozusagen. Das ist so eine, das habe ich nie vergessen, weil ich gedacht habe, wie absurd ist das denn eigentlich aus Paritätsgründen, also aus Gleichheitsgründen quasi?
Ja, schön. Ja. Jetzt hat man nichts ist ausgesprochen, ja. Also ich meine, ja, hart formuliert sozusagen.
Wäre aber auch sehr schön, wenn man das mal auf einer Dating-Plattform bei seinem Profil angibt und sagt, ich suche einen intelligenten Partner aus Paritätsgründen.
Ja, ja, also Hintergrund ist der, ich habe früher ganz oft, ich wollte als Kind zum Beispiel immer unbedingt einen Hund haben. Hat sehr lange gedauert, bis meine Eltern sich endlich haben erweichen lassen. Und ich habe halt immer in der Zeitung diese Kleinanzeigen gelesen, wo Hunde offeriert wurden, kleiner Welpe und so weiter. Und dann ist man automatisch dieser Kleinanzeigenbereich, da kam halt immer auch irgendwann diese Partnerschaftsanzeigen. Und die habe ich einfach aus Neugier gelesen, weil die auch oft, weil in der Gänze hat das ja immer irgendwie auch eine Geschichte erzählt. Es war irgendwie einfach spannend zu lesen. Und da stand das ganz oft drin. Und irgendwann habe ich da mal nachgefragt, was wollen die denn eigentlich? Hintergrund ist natürlich auch da, ein eher unschöner. Natürlich gab es immer auch, oder ich weiß nicht, ob man bei den Apps, heute geht es, glaube ich, eher um Datenschutz und dass man schaut, dass natürlich seine Daten sicher sind und nicht abgegriffen werden. Aber es gibt natürlich auch so diese lustige Kategorie, der Heiratsschwindler als Heiraten oder als das vor allen Dingen auch noch eine wirtschaftliche Komponente hatte. Das habt ihr ja auch schon angesprochen und zeigt ihr auch in eurer Doku. Und weil als in diesen ganz uralten Phasen von Anzeigen, Partnersuche per Anzeige, war das offensichtlich ein Thema, dass man versucht hat, sich auf diese Art und Weise abzusichern, was natürlich auch absurd ist. Ich kann ja viel erzählen ja, und eine Anzeige schreiben.
Das, glaube ich, gibt es heute noch genauso. Und ich kenne auch Leute, denen das ich kenne eine Person, der das auch passiert ist in einer Form. Und auf der anderen Seite hast du heute halt diese ganzen Scamming-Geschichten, ne? Wo dann halt auch Leute wirklich abgezockt werden. Also das haben wir jetzt auch gar nicht thematisieren wollen, weil das ist irgendwie ein eigenes Thema und hat jetzt mit der Kultur des Dating, ja, hat auch zu tun, aber es ist halt irgendwie das Ausnutzen einer Sehnsucht und das hat man ja immer in irgendeiner Form. Ne?
Ja, ja. So.
Ja, aber ich wollte euch Computer... Profis, so noch was kurz fragen, mir ist nämlich vorhin eingefallen, es gab doch ganz früher mal so ein Spiel, das hat doch irgendwas mit irgendein Larry oder irgend so ein Sunny Boy, der dann immer auf Aufriss gegangen ist.
Leisure Suit Larry war genau. Das, ja, ja.
Genau.
Das hat da vor kurzem, ja, glaube ich, wieder eine Neuauflage erfahren.
Was ist da?
Aber was passiert noch? Da?
In Leisure Suit Larry... Leisure Suit Larry ist ein ganz altes Spiel, von dem es ganz, ich weiß gar nicht wie viel, aber es gibt mehrere Teile und es kommt eben immer wieder mal neu raus, ist irgendwie auch nicht tot zu kriegen. Und ich kann mich nur mehr dunkel daran erinnern, an so Szenen, wo man dann mit der Kamera vor irgendeinem Haus kampiert und versuchen muss, einen Schnappschuss von der Frau zu kriegen, die sich gerade umzieht und irgendwie so ein bisschen Peeping Tom. Es ist ein ganz eigenartiges, schlüpfrige Serie.
Oh, Hilfe. Ja, aber gleichzeitig ist ja nie wirklich ernsthaft was passiert. Das war ja.
Ja.
Das war immer nur eine Vorspielung falscher Tatsachen irgendwie. 1987 ist das erste rausgekommen.
Okay, noch mal.
Wow.
Okay.
Ja,
ist mir einfach so nicht aufgekommen, ja. Aber ich hatte auch sehr dunkle Erinnerungen und ich habe das nur irgendwann einmal, ich kann mich erinnern, irgendwie, das war irgendwie so ein bisschen so eine Aufregung. Ich glaube, ich war da gerade so in der Pubertät oder so und das weiß ich nicht. Ich kann mich nur so erinnern, aber mehr kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Danke für das.
Ja, aber mich wundert eben, dass diese Marke, dass dieses Leisure Suit Larry-Ding nicht totzukriegen ist, dass das immer wieder neu rauskommt, obwohl es wirklich so, es ist so ein Altherrenwitz schon, das ganze Spiel, aber scheint immer noch zu funktionieren.
Ja, das war irgendwie so ein bisschen halt auch eine Parodie, ja, auf diese ganzen billigen Softsex-Filmchen aus den 70ern und 80ern so. Und ich meine, Larry ist halt wirklich, kommt das nicht daher? Also bei uns hat man früher auch immer gerne so totale Luschis einfach als Larrys bezeichnet. Ich weiß aber nicht genau, ob das tatsächlich aus diesem Spiel stammt. Weil das kannte natürlich jeder.
Ja, okay. Nein, das ist lustig.
Ich habe auch mal vor ewigen Zeiten, ich war ja sehr lange Redakteurin in einem Technikmagazin, wo auch immer Videospiele natürlich Thema waren. Und da hatten wir mal als Thema, den Hut habe ich gefangen, Sex und Spiele. Und dann habe ich alle möglichen schwachsinnigen Spiele vorgestellt, die irgendwie das Thema Sex oder Liebe hatten. Und da gab es auch noch eins, das hieß Lola. Das hatte eine entsprechend leicht bekleidete Dame auf dem Cover. Ich war aber auch da nicht besonders erfolgreich. Wie gesagt, ich bin völlig beziehungsunfähig und offensichtlich auch in Spielen. Und dann gab es noch irgendeins, das war, glaube ich, sogar noch auf dem Amiga. Da hat man diese alten Rüttel-Joysticks angeschlossen. Und das war auch, also um da zum Äußersten zu kommen sozusagen, musste man, das war auch fürchterlich anstrengend. Bis dann hatte man auch einfach zunächst mehr Lust, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber da musste man auf jeden Fall wild an diesem blöden Joystick rumrütteln. Völlig unerotisch.
Letztes Jahr bei der Play in Hamburg, oder war das schon, nein, das war, glaube ich, letztes Jahr, wo eine Menge Indie-Game-Developer ihre Spiele gezeigt haben, gab es auch eins, das, ich glaube, es hieß sogar Sex, wo man Move-Controller hatte und es war für zwei Spieler und man musste die Controller, man hat über Lautsprecher das Stöhnen gehört und musste im richtigen Rhythmus gemeinsam die Controller bewegen, um gemeinsam zum Höhepunkt zu kommen.
Ah ja, das klingt auch hocherotisch.
Ja, total. Weil da meistens einfach zwei Fremde, die halt gemeinsam bei dieser Spielekon waren, sich dort hingesetzt haben, das ausprobiert haben und dann einfach aus Ehrgeiz heraus natürlich das Spiel zu bewältigen, extrem konzentriert gemeinsam die Controller geschüttelt haben. Ja, also da war mit Erotik nicht mehr so viel her.
Es gab auch mal für das iPad, glaube ich, ein Spiel, das war auch so ein Indie-Spiel, waren auch auf der GDC, da ist ja immer dieses Indie-Games-Festival und die waren da auch nominiert für irgendeinen dieser Awards da, das waren zwei Holländer, die das gemacht haben und das Spiel hieß, ich glaube, Fingal oder sowas in der Art. Und dann musstest du zu zweit deine Finger auf das iPad setzen, auf so bestimmte Punkte und diese Punkte haben sich halt immer verschoben und du durftest nicht die Hände hochheben, sondern musstest immer diese Punkte weiterverfolgen, was dann dazu führte, dass du dich halt mit den Händen ineinander verhakt hast. Auch eine völlig absurde Idee, aber das war irgendwie noch, das hatte einen gewissen Charme. Ja, das war irgendwie witzig. Es hieß, glaube ich, Fingal. Die waren dafür auch irgendwie, das war auch, sagen wir mal, harmlos charmant.
Es gibt ja extrem viele Gerätschaften, die immer so entwickelt werden, für also quasi Hardware, meistens damit vermarktet, ja, für Fernbeziehungen, wo man mit Hilfe von Hardware einander küssen kann auf große Instanz, beziehungsweise eben auch Geschlechtsverkehr haben kann auf weite Instanz und die Bewegungen des einen direkt übertragen werden auf das Gerät des anderen. Also jetzt zum Beispiel der eine sitzt in London, der andere in Zagreb und man kann trotzdem miteinander schmusen oder miteinander schlafen anhand dieser Geräte. Diese Geräte gibt es schon lange, es wird immer wieder darüber berichtet, es ist jetzt noch nichts, was jeder daheim stehen hat, aber was ich mir vorstellen könnte in einer, ich bin mir nicht sicher, ob utopischen oder dystopischen Zukunft, ist, dass diese Gerätschaften in Kombination mit VR ganz neue Dinge eröffnen und nämlich nicht nur was Fernbeziehungen angeht, sondern eben auch, wenn das ein bisschen in Richtung Gamifikation und Dating-Apps geht, dass man einfach online geht und im VR irgendwelche Leute oder eben einfach nur deren Avatare trifft und mit denen schmusen kann oder mit denen schlafen kann. Und das ist eine große Möglichkeit, wenn sich VR da durchsetzt und diese Geräte dann auch irgendwann leistbar werden, glaube ich, ist das ein großer Markt.
Ja, da gibt es ja auf jeden Fall schon diverse Bemühungen. Da ist ja die Pornoindustrie ist da natürlich auch immer, wie nennt man das? So,
Vorreiter?
Ja, ich hab, es gibt einen anderen Begriff noch dafür, wenn was gepusht wird von einer völlig eigentlich unwahrscheinlichen Zielgruppe oder eine, über die man nicht so gerne reden wird. So, das Wort fällt mir jetzt dafür nicht ein. Aber ich, bei VR bin ich ehrlich gesagt ja immer so ein bisschen unsicher. VR und Gaming bin ich mir nie so sicher, ob das nicht vielleicht doch ein Nischen-Gadget bleiben wird. Ja, nicht nur, weil es sehr teuer ist, sondern weil es einfach auch unbequem ist. Also am Ende Bewegungssteuerung war auch mal ein Riesenthema und am Ende sitzen wir doch wieder faul auf der Couch und haben einen Controller in der Hand. Ich weiß da nicht so recht. Aber ja, klar, das ist natürlich, ein Thema.
Es ist sehr schwer abzuschätzen.
Aber ich kann mir auch vorstellen, bis sechs Sachen, dass das interessant sein könnte. Weil das hat man ja dann nicht die ganze Zeit auf und man ist ja nicht auch fünf Stunden. Ja, jeder ist da vielleicht anders, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das da, also ja, wir wissen es nicht, aber kann mir das schon gut vorstellen bei sowas, dass das da auch funktionieren kann.
Vor allem kommt ja bald ein neues Oculus-Set raus, das dann tatsächlich unverkabelt ist, dass man ohne Kabel aufhaben kann. Also ich glaube, es wird noch immer weiterentwickelt. Es ist, glaube ich, jetzt noch vom jetzigen Standpunkt her noch schwer abzuschätzen, wie sehr oder wie wenig sich das durchsetzen wird. Aber wenn, glaube ich, wird sich VR sehr stark über diese soziale Komponente durchsetzen, dass eben Leute, also die Leute, die ich kenne, die viel VR nutzen, die machen das, um sich im VR mit Leuten zu treffen und zum Beispiel gemeinsam Filme zu schauen. Also die sitzen dann mit der VR-Brille daheim im Wohnzimmer und treffen aber im virtuellen Raum ihre Freunde, sitzen dann quasi neben denen und schauen gemeinsam mit denen einen Film im VR. Oder ein anderer Bekannter von mir, der im VR gerne mit anderen Leuten Werwolf spielt, dieses soziale Spiel, ja, wo du dann aber auch im Game im Kreis sitzt und die anderen Avatare siehst. Also dieses soziale Ding im VR, das glaube ich, wäre ein sehr erfolgsversprechender Zweig für VR.
Ja, muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich sehe schon, Second Life kommt nochmal ganz groß raus.
Ja.
Weil er gedacht, es wäre tot, von wegen. Ne? Ist wie Podcast, man auch schon tot gesagt. Und here we are.
Here we are.
Ja, ja, ich, also ehrlich gesagt, so, ich bin, habe das Gefühl, wir sind fast so am Ende der Dinge angelangt, die man auf jeden Fall besprechen sollte. Ich habe ja mal auf der Liste gehabt, irgendwie noch, dass wir unbedingt über das beste Liebeslied reden müssen, aber ich glaube, das können wir uns irgendwie auch schenken. Das ist, wir sind irgendwie so auf Nebenpfade geraten, die so viel Spaß gemacht haben, dass man, glaube ich, jetzt gar nicht mehr über diesen Punkt unbedingt abhaken muss. Habt ihr denn noch irgendwie was zu ergänzen zum Thema Dating in der Popkultur, was überhaupt noch gar nicht gesagt ist und dringend angesprochen werden muss?
Nein. Ich glaube, ich hab alles gesagt, was ich sagen wollte, glaube ich.
Ja, dann bleibt jetzt mir eigentlich nur noch an alle in die Runde ganz, ganz lieben Dank zu sagen. Natürlich darauf hinzuweisen, dass diese Doku Liken, Daten, Löschen, dass die im Fernsehen läuft, und zwar bei Dreisat, am 13., kurz vor dem Valentinstag. Und das setzt mich natürlich jetzt unter den Druck, dass ich diese Sache hier auch sauber fertig produziert haben sollte bis dahin. Und ich muss ja noch ein bisschen schnibbeln. Ansonsten empfehle nicht nur diese Doku, ich empfehle auch das ludologische Quartett von FM4, das Extraleben.
Das ludische Trio.
Das ludische Trio. Gut, das ist jetzt so ein Stromberg-Schal. Ich bin eine echte Konifere auf meinem Gebiet. Das hätte ich nochmal nachlesen müssen. Aber ich sollte das eigentlich auch wissen, weil ich es relativ regelmäßig höre. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt einen wunderbaren Spiele-Podcast bei FM4, den ich auf jeden Fall empfehle. Ich werde das natürlich auch verlinken. Ich wiederhole mich. Vielen Dank an die Runde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war auch.
Danke auch.
Ja, stimmt.
Und hast dich wacker geschlagen.
Ja, ne? Also das. Aber es ist auch wirklich, es ist auch eine Premiere gewesen. Es waren noch nie so viele Menschen in diesem Podcast. Es sind nur Frauen und der Großteil kommt aus Wien. Was machen wir jetzt damit? Ich weiß auch nicht. Das ist doch schön.
Und ich finde, wir waren sehr gesittet. Wir haben uns ausreden lassen.
Ja. Und das, obwohl wir uns nicht sehen konnten. Und die gehobenen Hände wurden ja auch immer ignoriert. So ist es.
Ja, danke, Valentina, und Grüße nach Deutschland.
Ja, danke auch.
Danke. Ich sag tschüss.
Baba.
Tschüss.